Anschlusstreffer.
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Er steht für Glaubwürdigkeit und Vertrauen im hektischen Fußballgeschäft, ordnet Transfergerüchte Woche für Woche, zum Teil Tag für Tag ein und ist mit gerade mal knapp über 30 der Transferexperte hier bei Sky. Beim Unterföhringer Fernsehsender ist er als Ehrenmann bekannt und heute zu Gast im Anschlusstreffer. Herzlich willkommen, Max Bielefeld.
Danke, Jungs. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, mit euch ein bisschen zu quatschen.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. Jetzt natürlich ein voller Monat vor uns, ne? September ist der neue August bei uns mit jeden Tag Sendung jetzt, Montag bis Freitag. Dazu haben wir ein neues Format, ein Transfer-Talk am Mittwoch, wo wir ein bisschen über die Transfers diskutieren, debattieren, ein bisschen mehr Meinung einfließen lassen. Ja. Und dann die letzten zwei Wochen bis zum Deadline-Day tatsächlich jeden Tag, also auch Samstag und Sonntag. Also einiges zu tun.
Krass. Und trotzdem sitzt du heute hier mit uns. Freut uns sehr.
Sehr gerne.
Was heißt mit uns? Yannick, mein geschätzter Kollege, befindet sich 1000 Kilometer nordwestlich, müsste das sein, auf der Nordseeinsel Föhr.
Stark, Yannick. Trotzdem am Start.
Natürlich, natürlich. Das lasse ich mir nicht entgehen. Mit so einem Transferexperten wie Max Bielefeld muss ich natürlich auch dabei sein. Ja, grüßt euch, Leute. Nils, Max. Hi, ich bin natürlich auch da.
Sehr gut, Yannick. Ja, wir haben uns das ein bisschen von dir und Marc abgeschaut, Max. Ne? Die Zusammenarbeit muss einfach stimmen, egal wo man ist. Von daher starten wir jetzt auch ganz normal rein. Yannick, du hast, glaube ich, die erste Frage für den Max vorbereitet.
Ja, genau. Max, wir haben mal recherchiert. Du hast ja Politikwissenschaften studiert und bist jetzt gerade mal mit knapp über 30, okay, ich will nicht zu viel Lob judeln, aber einer der wichtigsten Transferjournalisten in Deutschland. Ja, wie kamst du zum Beruf des Sportjournalisten?
Ja, es war schon immer der Fußball, schon immer die große Leidenschaft und die große Passion, und es sollte auf jeden Fall immer irgendwas mit Fußball sein, und das war immer das Ziel, die Leidenschaft dann mit dem Beruf irgendwie zu verbinden. Meine Mutter war Tanzjournalistin bei der FAZ, und da bin ich eben früh einfach auf dieses Schreiben oder Journalistentum gekommen. Und habe dann in der Schulzeit Praktika gemacht bei der Bild-Zeitung, beim Sportteil, als die komplette Bild-Zeitung noch in Hamburg war, nicht in Berlin. Alfred Draxler, der damalige Sportchef, war mein Nachbar. Und darüber bin ich eben zwei, dreimal bei der Bild zu Praktika gekommen und habe dann da quasi die erste Luft geschnuppert. Und dann war es für mich eigentlich klar, dass ich das auf jeden Fall in die Richtung später gehen will. Und dann die Entscheidung, Politikwissenschaft zu studieren, war eher, dass ich denken lernen wollte und nicht unbedingt vielleicht das Handwerk, weil ich mir gesagt habe, dass das Handwerk danach noch kommt. Und für mich war das auch genau die richtige Entscheidung. Habe dann da meinen Abschluss gemacht und dann direkt danach bei Sky angefangen und habe dann quasi das Handwerkszeug hier bei Sky mitbekommen, von der Pike auf alles gelernt, ne? Praktikant, Jungredakteur, Redakteur, Reporter, Sprechtraining, Matzen machen und so weiter. Und deswegen war im Nachhinein alles genauso die richtige Entscheidung.
Inwiefern hilft dir dein Studium für deine tägliche Arbeit?
Ja, jetzt kann man das natürlich irgendwie nicht mehr so richtig beziffern. Also das hat mir schon geholfen. Ich habe im Rahmen des Politikwissenschaftsstudiums ganz viel eben auf Sportpolitik, fußballpolitische Sachen ausgelegt, ganz viel über UEFA, FIFA-Regularien geschrieben, zum Beispiel meine Abschlussarbeit gegenüber das Financial Fair Play und die Vereinbarkeit mit dem Financial Fair Play mit europäischem Wettbewerbsrecht. Also das war schon immer sehr viel Fußball, aber eben auf eine andere Art und Weise. Dann habe ich hier bei Sky auch immer viel Sportpolitik gemacht. Mittlerweile, sage ich mal, der Transferjournalismus hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem zu tun, was ich dann mal im Studium gemacht habe. Aber ich würde trotzdem sagen, das hilft mir nach wie vor, hat mich einfach weitergebracht und ja, wie gesagt, nochmal denken, einfach gelernt mit dem Studium, und das hilft mir auf jeden Fall.
Ja, wenn ich damals richtig aufgepasst habe, sprichst du 5 Sprachen.
Ja.
Das hilft dir wahrscheinlich enorm bei deiner Arbeit, oder?
Ja, also die Sprachen, das ist auf jeden Fall was ich jeden Tag anwenden kann, was mir jeden Tag hilft, sei es im Umgang mit Spielern, mit Beratern, mit Sportdirektoren, wo man einfach direkt auf einer anderen Ebene ist, wenn man mit dem brasilianischen Berater von Thiago Silva oder wem auch immer einfach direkt auf Portugiesisch sprechen kann, dann haben sie auch gleich eine andere Verbindung zu dir. Und das hat mir überall geholfen, jetzt sei es in der Transfershow, aber auch Champions League Field, wenn man da die internationalen Spieler betreut und dann einfach ja, jeden anfragen kann nach dem Spiel, ob das ein Angel Di Maria ist, ob das ein Neymar ist. Und das hat mir natürlich schon wahnsinnig geholfen.
Ja, Sebastian Hellmann hatte übrigens erzählt vor anderthalb Wochen, dass er das sehr erstaunlich findet, dass du dann auch in der Live-Situation switchen kannst. Also dann sprichst du hier Spanisch, da Portugiesisch, dann wieder Deutsch und nochmal Englisch. Erstmal Respekt dafür. Es ist halt unfassbar. Musstest du dir das auch aneignen oder ist das einfach mittlerweile drin?
Also zum Hintergrund, woher ich die Sprachen kann, also Französisch ist, ich bin sehr viel in Frankreich gewesen als kleines Kind, weil mein Vater da gearbeitet hat in Paris und dadurch habe ich die Sprache natürlich ja sehr von der Pike auf, sage ich mal, mitbekommen. Das Spanisch habe ich dann in der Schule gelernt. Ich habe dann, als ich ein Auslandssemester in Frankreich gemacht habe, meine heutige Frau kennengelernt, die selber Brasilianerin ist und über die ich Portugiesisch gelernt habe. Also die Sprachen, was ich damit sagen will, sind für mich einfach Teil des Alltags. Ich spreche mit meiner Frau teilweise auf Portugiesisch, teilweise auf Französisch, teilweise auf Deutsch. Und deswegen switche ich auch im Alltag sehr mit den Sprachen. Und deswegen ist es für mich bei den Field-Interviews nicht mehr so ein wahnsinniges Problem, zwischen den einzelnen Sprachen hin und her zu switchen. Aber natürlich ist es nochmal eine ganz andere Anforderung, in der Live-Situation zu übersetzen, zu switchen. Dann natürlich muss man sich dran gewöhnen, aber für mich war das eigentlich, sind Sprachen Teil meines Alltags. Und deswegen war es auch keine so wahnsinnig große Herausforderung.
Ja, ganz interessant mit deiner Frau. Gibt es da so feste Muster? Weiß ich nicht, wenn ihr euch streitet, dann wird es dann eher Französisch oder keine Ahnung. Wie ist das bei euch zu Hause?
Ja, also wenn wir uns streiten, dann tatsächlich ein bisschen auf allen Sprachen. Ne? Dann sie mal ein bisschen auf Portugiesisch, ich mal ein bisschen auf Deutsch, am Ende aber auch wieder auf Französisch, weil wir haben uns in Frankreich kennengelernt.
Ja.
Und zu der Zeit habe ich auch noch kein Portugiesisch gesprochen, deswegen war unsere Sprache Französisch. Deswegen, unsere Alltagssprache ist Französisch, aber mit ihrer Familie Portugiesisch und auch untereinander mal Portugiesisch. Deswegen, wir switchen da auch, aber Streitigkeiten ist ein Kauderwelsch aus allen möglichen Sprachen.
Ja, sehr cool, sehr cool.
Ja, Max, du hast ja eben schon angesprochen, es geht im September und damit vor allem ja in diesem Jahr in die heiße Phase, sag ich mal, des Transferfensters. Und du hast ja gemeinsam mit Marc Behrenbeck deine eigene Sendung Transfer Update auf Sky Sport News. Erzähl mal, welche Kriterien sind aus deiner Sicht denn ausschlaggebend, um eine qualitativ hochwertige Berichterstattung über Transfers zu gewährleisten? Also was würdest du da so herauspicken? Was sind so die Dinge, wo du sagst, darauf kommt es besonders an in der Berichterstattung?
Also erstmal gilt es für mich festzuhalten, es gibt ja einfach ein wahnsinnig großes Interesse von der Öffentlichkeit am Thema Transfers. Und dadurch sind sicherlich auch diverse Kanäle entstanden und Seiten entstanden, die teilweise News nur verbreiten. Es gibt allerdings teilweise eben auch Seiten, die unter dem Deckmantel von eigenen Infos wirklich Gerüchte streuen, die aber wirklich keine Infos zugrunde liegen. Ja? Ja? Und deswegen ist es für mich und für Marc in dieser Zeit eben ganz wichtig, wie wir unseren Transferjournalismus betreiben und wie wir unsere Infos holen, und uns ist eben dran gelegen, Sachen einzuschätzen, die Quellen zu haben, mit den Leuten zu sprechen und einfach Infos letztendlich zu verbreiten. Und das sind keine Gerüchte, sondern wir schätzen Sachen ein und da liegen Infos zugrunde. Heißt nicht, dass man immer zu 100% richtig liegt. Ich habe das mit einem guten Kollegen mal besprochen und er hat auch gesagt, das ist dann so ein bisschen was wie Börsenjournalismus, wenn man sagt, gibt es auch Spezialisten, die sagen, Kurs X wird hochgehen, Kurs Y wird nicht hochgehen. Wir haben Quellen, wir haben Infos. Am Ende ist es in diesem Fußballgeschäft so, dass solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, kann alles passieren. Ne? Deswegen ist es immer natürlich mit einer gewissen Einschätzung, ne, versehen, ist eine Wahrscheinlichkeit. Und es gibt auch Fälle, wo wir sagen, es wird so passieren, weil es schon unterschrieben ist. Ja? Aber uns ist eben ganz wichtig, da einfach diese Infos zu haben, die Quellen zu haben, mit den Sportdirektoren, mit den Beratern, mit den Spielern selbst zu sprechen und da dann eben die Infos so rauszuhauen.
Ja.
Ja, du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen, sag ich mal, mit diesen zweifelhaften Quellen, sag ich mal, die es natürlich auch gibt und dass man das dann eben einschätzen muss, wie glaubwürdig ist eine Quelle. Ist da irgendwie bei euch auch so ein bisschen so ein Angstgefühl da, dass man über einen angehenden Transfer berichtet, der dann überhaupt nicht zustande kommt?
Ja, es ist natürlich, das hat nichts mit Angst zu tun, aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir hatten Dayo Upamecano, das war Ende April. Da gab es die Kollegen von der Bild, die einen Tag vorher gemacht haben, er ist sich einig mit dem FC Bayern. Und wir hatten an dem Tag selber eine sehr, sehr safe Info bekommen, der wird nicht zu Bayern wechseln, sondern wird seinen Vertrag bei RB verlängern. Haben dann nochmal einen Tag rumrecherchiert, und um das Ganze hart zu bekommen, und was wir tatsächlich geschafft haben, und sind dann eben einen Tag später mit der Info rausgegangen, Dayo Upamecano, kein Bayern-Wechsel, vor Verlängerung in Leipzig. Wir wussten damals schon, dass der Vertrag sogar schon unterschrieben war. Mhm. Sollten wir allerdings so nicht formulieren. Deswegen haben wir uns daran gehalten. Und das war einfach natürlich in der Situation eine komplett andere News, als es alle anderen machen. Und am Ende sagt RB Leipzig über Minzlaff und Krösche, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Ja? Am Ende stimmte es genau so. RB hat es eben jetzt erst im August oder Ende Juli dann offiziell gemacht. Aber natürlich hat man dann in denen, egal wie gut die Quelle ist, ja, aber ist es natürlich dann eine Zeit, wo du sagst, okay, wir sind uns safe, aber wie gesagt, in diesem Transferbusiness kannst du dir sehr selten zu 100% sicher sein. Deswegen die Tage und Wochen, die folgten, war natürlich dann schon immer ein bisschen, machst du den Kopf drüber, RB Leipzig dementiert offiziell. Du weißt aber, dass du eigentlich richtig liegst, weil deine Quelle auch dabei bleibt. Aber natürlich ist das am Ende dann auch immer ein paar nette Wochen und Tage, bis dann das, die Transfermeldung tatsächlich mal offiziell ist.
Ja, klar. Mein erster Satz heute war, dass du für Glaubwürdigkeit und Vertrauen stehst. Vertrauen, denke ich, auch beiderseitig. Sowohl für den Zuschauer oder den Leser, der dann letztlich deine Infos glauben mag, aber eben dann auch für dein Netzwerk, für Berater. Du hast gerade angesprochen, du solltest es so und so formulieren. Wie wichtig ist Vertrauen in deinem Beruf?
Ja, super wichtig auf beiden Seiten, ne? Also man kann sich das Vertrauen auch sehr schnell verspielen. Mhm. Es gilt natürlich sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Bei den Beratern und gerade bei Sportdirektoren ist es natürlich das A und O. Ich meine, du musst dieses Vertrauen aufbauen, weil ansonsten, stell dir vor, dich ruft jemand an aus dem Nichts und fragt, Nils, wann unterschreibst du eigentlich deinen Vertrag bei XYZ? Und dann sagst du, okay, wer bist du eigentlich und warum soll ich dir solche vertrauliche Informationen geben? Deswegen sind das meistens eben gewachsene Beziehungen, in die du viel investieren musst. Deswegen ist eben die meiste Zeit unserer Arbeit, diese halbe Stunde, die wir dann pro Tag senden, da ist die Arbeit schon gemacht. Ja, die Arbeit findet davor statt, in den ganzen Gesprächen, da gibt es auch keine Uhrzeit. Also gestern habe ich um 23.30 Uhr einen Anruf von einem Berater bekommen und ich habe erstmal gefragt, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, heute so viel zu tun gehabt, ich habe die Zeit aus den Augen verloren, wollte dir nur was sagen. Natürlich gehst du dann da dran, weil das sind eben genau die Sachen, die du annehmen musst und wo du dann da sein musst, wenn du dir das über die Jahre eben so erarbeitet hast. Ja? Ja. Dann kannst du nicht sagen, scheiß drauf, ich bin jetzt mit der Familie essen, da gehe ich jetzt nicht dran. Das muss man dann machen, aber da ist das Vertrauen einfach natürlich unglaublich wichtig. Auch das Vertrauen, dass Leute dir manchmal Dinge sagen, die du noch nicht veröffentlichen darfst. Hatten wir schon ganz, ganz oft den Fall, Max, ich sag dir was, aber nur wenn du mir versprichst, du machst es nicht. So. Und daran haben wir uns natürlich immer gehalten, weil wenn du dich nicht dran hältst, brauchst du die Quelle nicht nochmal anzurufen. Und klar, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sowohl natürlich auf der User-Seite das Vertrauen zu haben, als auch natürlich auf der Seite von den Quellen.
Ja, ich habe das ja auch hier selbst mitbekommen in meinem halben Jahr, dass ihr da wirklich den ganzen Tag recherchiert habt. Du bist ja sowieso immer am Telefon, gerade als du in das Gebäude kamst. Und dann hast du aufgelegt und dann kam schon der nächste Anruf. Also es ist ja Wahnsinn. Sogar einmal habe ich es mitbekommen, während der Sendung, als der Berater vom Herrn Lazzaro damals angerufen hatte und dir ja eine Info gesteckt hat.
Ja.
Wie viel telefonierst du am Tag? Kannst du das ungefähr sagen?
Sehr viel. Also das ist gar nicht ganz zu beziffern. Es gibt natürlich mal solche Tage und mal solche Tage, aber grundsätzlich vor so einer Sendung sind wir netto, würde ich jetzt mal sagen, 2,5 Stunden locker, einfach am Telefon. Das sind sehr, sehr viele verschiedene Anrufe. Das sind Spieler, das sind Sportdirektoren, das sind Berater, wie du selber gesagt hast. Und ja, es gibt keine Zeit dafür. Zuletzt, wir hatten vor 2 Wochen Sendung und dann im Werbebreak habe ich eine Info bekommen zu Kevin Danso, alles fix mit Düsseldorf, morgen Medizincheck, Laie und so weiter und so fort. Und dann sind wir so flexibel auch in der Sendung und haben dann als erste Meldung nach der Sendung eben Kevin Danso gemacht und gesagt, gerade reingekommen. Und das ist natürlich dann immer so, ne? Das war so eine gute Quelle. Wenn ich das von der so bekomme mit den Details, dann weiß ich, es stimmt.
Safe, ja.
Natürlich arbeiten wir auch, wie es alle machen sollten, normalerweise mit dem Zwei-Quellen-Prinzip. Aber es gibt, sage ich mal, Quellen, wo du sagst, mit denen arbeite ich so lange zusammen, die haben dir noch nie Scheiße erzählt, das ist zu 100% safe. Ja. Und wenn solche Quellen dir was sagen, dann ja, gehst du auch dafür.
Ja. Yannick, magst du noch mal dich aus dem 1000 Kilometer entfernten Föhr melden?
Natürlich, ich bin natürlich auch noch da. ja, Max, lass uns mal zurückblicken auf die vergangene Saison, beziehungsweise wenn wir da auf die Transfers schauen, was so, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist an Spielern, sage ich jetzt mal. Was würdest du mir jetzt sagen, wenn man zurückblickt, welcher Transfer in der Bundesliga war denn der größte Flop für dich? Also wenn man jetzt sozusagen die finanziellen Möglichkeiten mal außen vor lässt und da sozusagen bei jedem Team selber so drauf schaut, sage ich mal.
Also für mich der größte Flop im vergangenen Jahr ist Lucas Hernandez von den Bayern, einfach weil das Transfervolumen natürlich so groß war mit 80 Millionen. Es lief natürlich wirklich viel schief für ihn, früh verletzt, zweimal verletzt zu entscheidenden Phasen in der Saison. Dann dieser wundersame Aufstieg von Alphonso Davies, mit dem wirklich niemand gerechnet hatte, letztlich links, was dazu geführt hat, dass David Alaba von der linken Verteidigung in die Zentrale gerückt ist. Aber der Status quo bei Lucas Hernandez ist, es gibt momentan keinen Platz für ihn. Davies wird nicht rausgenommen. Alaba, müssen wir auch mal abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Aber er ist noch da und solange er da ist, ist er auch gesetzt. Mhm. Und als rechter Innenverteidiger sieht ihn Hansi Flick nicht wegen seines linken Fußes. Und er will keine zwei Linksfüße haben. Also das ist eine Riesenbaustelle für die Bayern. Es ist kein Thema, dass er in diesem Sommer noch wieder verkauft wird, weil du würdest einen Bruchteil dieser Summe bekommen. Er möchte bleiben. Er hat ein königliches Gehalt, was er nirgendwo anders bekommen würde. Auch wenn es eben nicht gut gelaufen ist für ihn, möchte er bleiben. Aber da bin ich sehr gespannt, gerade in dem Fall, dass Alaba tatsächlich bleibt, sehe ich da auch große Probleme in der kommenden Saison.
Aber dass Alaba bleibt, ist für dich so gut wie gesichert?
Nee.
Nicht gesichert?
Nee, das ist nicht gesichert. Ich meine, natürlich kann man sich die Frage stellen, wo will er denn jetzt hin? Ist irgendwie beim besten Team vielleicht der Welt, hat die Champions League jetzt gewonnen. Es kommt Sané noch dazu, also die Aussichten werden ja nicht schlechter, mit dem FC Bayern erfolgreich zu sein. Aber es gab noch ein Treffen mit Pini Zahavi in Lissabon, wieder ohne Einigung. Jetzt wird es nochmal irgendwann eins geben hier in München, wo man sich nochmal mit ihm zusammensetzen wird. Ich sag mal so, je länger sich die Bayern Zeit lassen oder je länger David Alaba braucht, um sich das zu überlegen, desto kürzer ist auch die Zeit, bis er ablösefrei woanders unterschreiben kann. Also im Januar könnte er das schon tun. Und wenn David Alaba ablösefrei auf dem Markt zu haben ist, da sind alle Teams dahinterher. Und wir haben das ja auch schon berichtet. Also das sind nicht nur Real und Barca. PSG hat ihm sehr große Augen gemacht. Der Präsident persönlich würde ihn ganz gerne da verpflichten. Dann kommen natürlich gleich die Bilder mit Alaba und dem weinenden Neymar, die den gleichen Berater haben, natürlich ins Auge. Also es ist da, glaube ich, noch was möglich. Fakt ist, es gibt noch keine Einigung und solange es da keine Einigung gibt, ist viel offen.
Ja.
Was ist mit Thiago aus deiner Sicht? Ist das für dich so gut wie fix oder sagst du, weiß man auch noch nicht?
Ja, Thiago ist ein schon spezieller Fall, weil ich meine, Thiago, dass er gehen will, das ist offensichtlich, das sagt sein Umfeld ja auch, Bayern-Zeit ist vorbei, er möchte was Neues sehen. Wenn man die Bilder nach dem Champions-League-Triumph sich ansieht, dann sieht das alles schon sehr nach Abschied aus, auch das, was Karl-Heinz Rummenigge ja immer jetzt wieder sagt. Und natürlich hat er eine Option und alles deutet auf Liverpool hin, aber wir haben uns auch die letzten Wochen beinahe täglich, wöchentlich mit dem FC Liverpool ausgetauscht und da hieß es uns gegenüber immer, zum aktuellen Zeitpunkt ist Thiago kein aktives Transferziel. Jetzt haben wir auch in anderen Fällen schon gesehen, dass Vereine lügen und Offizielle nicht die Wahrheit sagen, deswegen ja. Muss man das immer nicht für voll nehmen und kann immer sagen, aber das ist eine Pokerei. Trotzdem ist bei Liverpool der Stand, dass du mit Fabinho einen gesetzten Sechser hast, du hast mit Henderson den Premier League Player of the Year im Team, du hast mit Gini Wijnaldum jemanden, den Klopp sehr, sehr gerne mag, du hast noch Naby Keita auf der Position und dann kommt bei Thiago die Vertragssituation dazu, nur noch ein Jahr Vertrag und Bayern will 30 Millionen. Jetzt war Liverpool noch nie ein Verein, die sich dann in so einer Vertragskonstellation gesagt haben, 30 Millionen, ihr habt das Geld, wenn sie den Spieler in ein paar Monaten ablösefrei holen könnten. Trotzdem, wenn zum Beispiel die Vertragssituation von Gini Wijnaldum so bleibt, wie sie ist, er verlängert noch nicht, Sein Vertrag läuft auch 21 aus. Es gibt ein Interesse von Barcelona. Mhm. Mal schauen, wie konkret das noch in diesem Sommer wird. Aber dann könnte Liverpool auch immer wieder sagen, gut, jetzt hat sich das geändert und mittlerweile ist Thiago ein aktives Transferziel. Vielleicht lügen sie auch komplett und morgen geht ein Angebot von Liverpool bei den Bayern ein. Aber es gab ja auch Berichte von den Kollegen, dass Liverpool bereits in Kontakt mit dem FC Bayern steht. Das hat ja Karl-Heinz Rummenigge selber dementiert und gesagt, es gibt noch keinen Kontakt. Ob jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich ein Angebot reinkommt, müssen wir abwarten. Aber ich kann immer nur sagen, was Liverpool uns gegenüber sagt.
Ja.
Und da sagen sie, Thiago ist kein aktives Transferziel. Ob er irgendwann nochmal von der Passivität in die Aktivität geht, weiß ich momentan nicht. Aber das ist das, was Liverpool uns gegenüber offiziell sagt.
Okay. Ja, Rummenigge sprach, glaube ich, davon, dass er in den nächsten Tagen mit einem Angebot rechnet. Hatte, glaube ich, in der Welt im Interview gesagt, wird man abwarten müssen, ob Bayern dann auch ihn womöglich unter 30 Millionen abgibt. Aber eigentlich ist der FC Bayern ja kein Verkaufsverein. Ist halt die Frage, ob sie sich dann sagen, für 20 bis 25 würden wir ihn auch ziehen lassen oder ob man ihn dann lieber noch ein Jahr hält. Weil er hat jetzt ja gerade auch im Finale gegen PSG wieder gezeigt, was für ein Weltklasse-Mittelfeldspieler er ist.
Absolut. Und der würde den Bayern auch fehlen, auch wenn sie es kompensieren könnten, ohne auch auf dem Transfermarkt nachzulegen. Aber das ist genau die entscheidende Frage. Kommt jetzt ein Angebot rein? Ist das ein Angebot, mit dem der FC Bayern zufrieden ist? Ja oder nein? Denn ihr dürft auch nicht vergessen, alle anderen Ziele, Transferziele vom FC Bayern liegen im Moment so ein bisschen auf Hold, weil den Spielern gesagt wird, wir müssen erstmal verkaufen. So. Und solange diese ganze Geschichte mit Thiago nicht gelöst ist, wird da auch nichts mehr passieren, weil Bayern mit Sané schon relativ viel gemacht hat und deswegen gibt es eine Ansage, dass man jeden weiteren Transfer eben selber refinanzieren will durch Abgänge. Und in der Situation sind wir. Deswegen hofft selbst der FC Bayern, auch wenn man das natürlich so in der Sebener Straße nie formulieren würde, dass ein Angebot für Thiago kommt, ein adäquates, dann könnte man ihn ziehen lassen. Man hat den Kader dafür, das zu kompensieren und könnte dann eben auf den anderen Positionen, auf denen man sich verstärken will, zuschlagen. Aber so weit sind wir noch nicht, denn dieses Angebot für Thiago ist nicht da.
Ja.
Ach so, okay. Das heißt, du meinst auch, wenn selbst wenn Thiago geht und damit ja, sag ich mal, ein extrem wichtiger Spieler im Spiel der Bayern, wird es keinen Ersatz geben, sondern sie kompensieren das mit den Möglichkeiten, die sie eben haben.
Das ist im Moment zumindest die Planung des FC Bayern. Also es wird, was gesucht wird, ist ein Rechtsverteidiger und eigentlich dann noch ein Offensivspieler für die offensiven Flügel beziehungsweise die Zehnerposition. Das sind eigentlich die beiden offenen Positionen im Kader. Und Thiago auf der 6 ist man eigentlich gut aufgestellt, finde ich auch. Selbst wenn Thiago geht, also man hat mit Kimmich und Goretzka irgendwie das Duo, was sich jetzt etabliert hat. Dahinter ist dann Tolisso, der französische Weltmeister, der zuletzt auch Verletzungspech hatte, aber den man eigentlich beim FC Bayern auch dann weiter einbauen will, wenn Thiago geht. Plus hat man noch Michael Cuisance, der auch ein bisschen Spielzeit bekommen will und bekommen soll. Hansi Flick mag ihn. Er hat sich auch echt zuletzt aufgedrängt im Training. Deswegen hat man da eigentlich 4 Leute. Und nicht zu vergessen, Tanguy Kouassi, Nianzou, der ein defensiver Sechser ist, den Tuchel sehr, sehr gern mochte und den die Bayern auch auf dieser Position eigentlich eingeplant haben. Das heißt, du hast 4 plus Nianzou, eigentlich 5 Spieler dann für die defensive Sechserposition bzw. Achterposition, selbst wenn Thiago geht. Deswegen in der Kaderplanung ist kein Thiago-Ersatz, kein direkter Thiago-Ersatz vorgesehen.
Adrian Fein, ja auch noch Leihrückkehrer vom HSV, auch wenn der wahrscheinlich in der kommenden Saison noch keine Option für die Startelf wäre, aber den man wahrscheinlich da auch langsam heranzüchten möchte.
Ganz genau, ne? Der quasi dann in die Fußstapfen von Cuisance treten würde und Cuisance rückt quasi eine Position weiter auf.
Ja.
Aber Adrian Fein, absolut, gibt es auch noch.
Ja. Wenn man jetzt sich die Vereine in der Bundesliga anschaut, gibt es einige, die richtig gute Arbeit machen. Welcher Club fällt dir da als erstes ein, wenn du an richtig solide Transferpolitik denkst?
Also da gibt es schon mehrere. Ist schwierig, da einen rauszupicken. Also ich finde RB Leipzig, ich weiß, von vielen Fans nicht gemocht, aber was sie in der Transferpolitik gemacht haben, finde ich, ist schon wirklich gut. Lagen natürlich auch ein, zwei Mal daneben. Das kann man, sollte man nicht verheimlichen, aber ein Nkunku ist ein super Transfer. Ja, ein Upamecano, klar, alles von RB Salzburg dann im Falle von Upamecano. Mukiele zum Beispiel auch ein super Transfer, damals von Montpellier gekommen.
Ja.
Bayern hat ihn jetzt auch auf dem Schirm, PSG hat ihn auf dem Schirm. Also das sind alles Spieler. Ibrahima Konate, ganz jung aus der Show gekommen, der wird auch eines Tages für 50, 60 Millionen RB verlassen. Also die haben da schon einfach, was die Talente angeht, ein richtig, richtig gutes Händchen bewiesen und eben nicht nur von Salzburg geholt wie Upamecano, sondern eben auch Leute wie Dani Olmo, Konaté, Nkunku von sich überzeugen können. Also das muss ich schon sagen, dass RB Leipzig da einen guten Job macht. An Gladbach kommt man auch nicht so richtig vorbei. Max Eberl, bei uns auch schon mal Manager der Woche gewesen.
Ja.
Ja, also auch viele, viele gute Transfers in den letzten Jahren gemacht. Thuram, irgendwie das jüngste Beispiel, ne? Aber auch ein Embolo war ein cleverer Transfer, der bei Schalke einfach nicht mehr zurechtkam, aber in dem das Talent einfach noch schlummert und es klar war. Ihn haben sie auch an Land gezogen. Also Gladbach auch wirklich mit einer sehr, sehr guten Arbeit an der Transferfront. Sie wollten Pedri unbedingt haben von Barcelona.
Stimmt, ja.
Das war ein bisschen schwierig in diesem Jahr, aber die haben wirklich ein sehr gutes Auge grundsätzlich für junge Talente.
Kannst du dir denn vorstellen, dass RB mal von diesem Konzept abrückt und vielleicht auch mal einen Transfer in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro tätigt, um dann eben vielleicht auch dauerhaft so ein Halbfinalanwärter der Champions League zu sein?
Kann ich mir im Moment ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil so ein 50, 60 Millionen Transfer hieße natürlich auch immer automatisch, dass man das Gehaltsgefüge ein bisschen anders gestalten müsste.
Ja.
Denn wenn du jemanden für 50, 60 Millionen auf dem Transfermarkt holst, kannst du dir sicher sein, dass der eigentlich das aktuelle Gefüge bei RB sprengen würde. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht gut vorstellen, aber sie haben ja zumindest versucht, jetzt mit Upamecano zu zeigen, dass sie nicht nur ein Verkaufsverein sind, dass sie auch nochmal Spieler überzeugen können, nochmal bei RB zu bleiben. Das Problem an der Geschichte mit Upa ist natürlich auch, dass du solche Spieler natürlich davon überzeugen kannst, zu bleiben, indem du ihr Gehalt dann anhebst, aber auch gleichzeitig eine klare Exit-Strategie wieder einbaust in den Vertrag. Sonst würde Upamecano das nicht machen. Heißt, im nächsten Sommer hat er wieder eine Ablösesumme, die nach unseren Infos geringer ist, als die bisher in seinem Vertrag stand. Heißt, das Problem ist ein Jahr aufgeschoben, wird aber wiederkommen. Deswegen Leipzig wird, glaube ich, nicht in den nächsten Jahren aus dieser Rolle rauskommen.
Okay.
Mhm. Ja, ich denke mal auch, was du eben angesprochen hast, das ist das so, woran wir auch in der Interviewvorbereitung, sag ich mal, als erstes gedacht haben. Wenn man so gute Transferarbeit hört und daran denkt, dann fällt ja als erstes eigentlich immer Borussia Mönchengladbach als Beispiel. Ich denke jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo jetzt mit Hannes Wolf und Valentino Lazzaro nochmal zwei Transfers getätigt haben und haben ja alle vielversprechenden Stürmer, sag ich mal, vor allem vorne behalten, weshalb das, denke ich mal, wieder sehr gut aussieht bei Gladbach. Und deswegen ist das, denke ich mal, der Verein, der da, sag ich mal, den meisten Außenstehenden, sag ich mal, sofort einfällt. Also würde ich jetzt so sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so mein Eindruck.
Genau, also mit der Antwort Gladbach habe ich auch gerechnet. Leipzig kann man aber bei allem, was da drumherum passiert, natürlich auch nicht verheimlichen, was die da für fantastische Arbeit leisten. Absolut. Von daher, ja, die Borussia aus Mönchengladbach gefällt mir aber tatsächlich auch einfach von der Kommunikation, wie sie es nach außen tragen mit den Transfers. Es ist einfach immer schön, wenn die einen Transfer tätigen, funktioniert der ja meist sogar.
Ja, Zakaria haben wir auch noch gar nicht besprochen, ne? Auch ein super Transfer war, der eigentlich auch lange als Abgangskandidat galt. In diesem Sommer dann kam Corona, hat er seinen Berater gewechselt. Es bleibt da noch mal ein Jahr, spielt Champions League, auch nicht ganz verkehrt, aber auch ein Dennis Zakaria wird, wenn alles normal läuft, wieder im nächsten Sommer dann vor einem Wechsel zu einem ganz, ganz großen Club stehen. Also da wird schon tatsächlich gute Arbeit geleistet. Aber auch andere Clubs, ne? Ich meine, Dortmund auch letztlich klar, Bellingham auch für viel Geld geholt, ne? Aber trotzdem schaffen sie es, eben die Leute von sich zu überzeugen, von ihrer Philosophie zu überzeugen. Deswegen in der Bundesliga wird schon extrem gute Arbeit geleistet auf dieser Seite.
Ja, jetzt ist es ja so, dass die aktuelle Transferphase besonders ist durch eben diese Pandemie. Viele Clubs können und wollen keine großen Sprünge machen, andere schon. FC Chelsea, bestes Beispiel, die investieren fleißig. Hast du noch eine Idee, wie sich gerade in diesem Jahr diese Transferphase entwickeln kann? Der September steht ja noch vor uns. Wir haben gerade über Alaba, über Thiago gesprochen und haben immer noch nicht über Lionel Messi geredet. Also das kann dann ja doch trotz Corona eine unfassbare Transferphase werden, oder?
Ja, aber das haben wir auch immer gesagt. Also du spürst es natürlich schon, sage ich gerade mal, auch Stichwort Borussia Mönchengladbach, ne? Max Eberl, da fehlt extrem viel Geld. Die ganzen Zuschauereinnahmen sind nicht da. Geh mal in die zweite Liga, auch bei Arminia Bielefeld Aufsteiger. Aber denen sind quasi die Hände gebunden. Die können ganz, ganz wenig machen.
Ja.
Aber wir haben auch immer gesagt, die AAA-Spieler, dafür gibt es immer einen Markt. Und genau das bewahrheitet sich jetzt, ne? Ein Victor Osimhen wechselt für 80 Millionen von Lille zu Napoli. Kannst du darüber streiten, ob das ein AAA-Spieler ist, aber er kostet so viel, ne? Ja. Du sprichst es an, Lionel Messi, aber Donny van de Beek, ne, der kurz vorm Wechsel zu United steht. Also genau diese Spieler, die werden immer einen Markt haben, Kai Havertz. Und dann gibt es eben diese Vereine wie Chelsea, und ich finde das super clever von Roman Abramovic. Haben wir auch schon mal in unserer Sendung thematisiert. Er hat sich gesagt mit Marina Granovskaya, seiner rechten Hand da an der Stamford Bridge, wir investieren genau jetzt. Wir haben das Geld, wir hatten eine Transfersperre, wo wir nichts ausgeben konnten.
Klar, ja.
Wir haben es auf der hohen Kante und jetzt investieren, wo keiner investiert. Und wir sind alleine im Kampf um Kai Havertz, wir sind alleine im Kampf um Timo Werner. Wenn wir noch ein Jahr warten, sind 8 Vereine hinter Kai Havertz dran. Das heißt, Chelsea investiert jetzt massiv, aber dadurch, dass sie gewissen Corona-Rabatt einfach zwangsweise bekommen, weil weniger Vereine mitstreiten um die Spieler, machen sie es wirklich sehr, sehr clever. Und genau das ist jetzt eigentlich die Zeit, wenn du das Geld hast, massiv zu investieren, um dann in den nächsten Jahren wieder gut aufgestellt zu sein.
Ja klar, das Geld ist ja nicht weniger wert. Das, was sie vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren gespart haben, haben sie jetzt noch. Und das können sie natürlich klug investieren,
wie genau, du gerade gesagt hast. Genau, und die gleichen Spieler kosten im nächsten Jahr das Doppelte an Geld. Und deswegen denkt sich Roman Abramovic dann lieber jetzt als im nächsten Jahr gar nicht, beziehungsweise überteuert.
Ja, ähnliches Glück hatte der FC Bayern jetzt ja auch bei der Verpflichtung von Leroy Sané, auch wenn da sicherlich auch noch seine schwere Verletzung eine Rolle beim Preis gespielt hat. Wie sehr war die Erleichterung eigentlich, als dieser Deal endlich fix war, als es offiziell war? Ich meine, ihr habt ja jeden Tag, ich kriege es ja auch mit, über Instagram tausende Fragen bekommen.
Ja, also der Sané-Deal war wirklich ganz speziell nochmal, also dieses eine Jahr jetzt, der ewige Sané, der tägliche Sané, aber das Interesse war einfach so riesig daran, ne? Und es war einfach eine Transfer-Saga vom Allerfeinsten, dass man einfach nicht drumherum kam, und natürlich waren wir am Ende sehr erleichtert, als es dann wirklich fertig war, aber unsere Einschaltquoten, unsere Klickzahlen immer zu Sané haben einfach dem Thema Recht gegeben. Deswegen, wir alle konnten es nicht mehr hören, aber die Leute wollten es wissen. Und letztlich machen wir nicht Programm oder die Show für uns selber und sagen, wir machen das für uns, sondern für das, was die Leute hören und sehen wollen. Und wenn die Leute da alles zu wissen wollen, ob sich Sané jetzt den linken Schuh zuerst zubindet oder den rechten, wollen sie wissen, dann geben wir ihnen das. Und genauso haben wir dann eben auch gehandelt, und am Ende waren wir alle froh, als das Ding dann endlich zu war. Aber trotzdem, da auch nochmal ein super Transfer für die Bayern, für den Preis einen Topspieler für den Flügel geholt. Also da hat der FC Bayern echt ganze Arbeit geleistet.
Ja, Sané verzichtet ja sogar gewissermaßen auf Gehalt, wenn man sich das Angebot des vergangenen Jahres nochmal anschaut. Ist das beim FC Chelsea eigentlich auch so, oder spielt Corona bei der Gehaltsvergabe da überhaupt gar keine Rolle?
Ne, bei Chelsea spielt es erstmal keine große Rolle. Also natürlich haben Thiago Silva, der hat jetzt auch auf Geld verzichtet, der war aber auch einer der Top-Verdiener bei PSG, ist mittlerweile aber 35. Mhm. Kannst du immer sagen, ist es Corona-Rabatt oder nicht? Ich würde sagen, eher seiner Altersstruktur geschuldet, aber ein Kai Havertz oder ein Timo Werner haben keinerlei Abstriche jetzt im Gehalt machen müssen. Es ist natürlich auch eine schöne Diskussion, diese ganzen Gehaltsverzichte, Strukturen in Corona-Zeiten, weil muss man als Verein immer sehr gut moderieren auch, weil auch bei den Bayern zum Beispiel natürlich sich der ein oder andere gefragt hat, es gab ja auch diese Aussage von Thomas Müller bei uns, ne?
Genau.
Wir verzichten auf eine Prozentzahl X von unserem Gehalt, aber ihr verpflichtet ja auch Leroy Sané. Also werden von unserem Gehaltsverzicht tatsächlich nur die Mitarbeiter bezahlt, oder kriegt auch Leroy davon noch Handgeld und die 10 Millionen Provisionen für seinen Berater, die zahlen wir übrigens auch von den 10%. Also das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema innerhalb der Kabinen auch, aber im Fall von Chelsea mussten sie nicht wirklich auf Gehalt verzichten.
Okay. Yannick, du Fußballromantiker, jetzt kannst du nochmal zum Zuge kommen.
Genau, ich bin wieder da. worauf wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, Max, ist die Corona-Krise. Müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Und zwar wurde ja ausgiebig dann in letzter Zeit, in den letzten Monaten bewertet, dass es eigentlich im Fußball immer nur das Motto höher, schneller, weiter gab, in den letzten Jahren vor allem. Vor allem auch was Ablösesummen angeht. Zum Teil für mittelmäßige Spieler gab es ja Summen, die bis ins, also wirklich wahnsinnige Summen eigentlich, die da geboten werden und auch gezahlt werden. Welche Veränderungen siehst du hinsichtlich dieser Ablösesummen jetzt mit Corona, in der Corona-Krise?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass es wirklich nachhaltig dabei bleibt, dass diese Summen nicht mehr fließen werden. Das sehe ich auch absolut nicht. Natürlich ist es im Moment so, dass der Markt einfach sehr beeinflusst ist. Dadurch ist es weniger Geld da. Den Vereinen, auch den größten Vereinen, fehlt einfach viel Geld, weil die Zuschauer nicht da sind, weil weniger Geld von der UEFA fließt etc. Aber sobald die Zuschauer wieder da sind, gibt es keinen Grund oder sehe ich keinen Grund, warum da irgendwas geändert werden sollte, gerade bei den großen Vereinen. Also entweder es gibt eine Regulierung, ja, auf irgendeiner Ebene, wofür ja auch einige Leute sind, oder es wird sich wieder dabei einpendeln. Also ich sage, ohne Corona wäre ein Mbappé für mich in den Regionen wie Neymar gewesen, ja, also ja, wenn es das nicht gegeben hätte. Jetzt ist dadurch erstmal alles anders, es ist aufgeschoben, aber selbst wenn Mbappé, egal ob er seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert bei PSG oder ob er dann im nächsten Sommer zu Real Madrid geht, der Junge wird nicht für 100 Millionen Euro zu haben sein. So, und deswegen glaube ich, dass natürlich diese Corona-Krise im Moment einen großen Impact hat auf die Vereine. Ich glaube nicht, dass sich dadurch langfristig im Fußballbusiness groß was verändern wird, weil das Interesse ist ja weiterhin da. Also die Champions League-Ausschreibung hat wieder neue Rekorde ergeben. Also das Geld ist in dem Markt. Und klar, das Geld, ja, wird an die Clubs ausgezahlt. Und was machen die Clubs mit dem Geld? Solange nichts reguliert wird bei den Ablösesummen, wird das auch wieder in Spieler fließen. Deswegen, ich sehe da, sobald Corona im Griff ist, eine relative Entspannung und eine Rückkehr zu den alten Summen. Die Frage ist ja auch, sind wir überhaupt abgekehrt von diesen Summen? Also ich meine, Havertz wechselt jetzt für dreistellige Millionensumme zum FC Chelsea. Ne? Also sind wir jemals jetzt darunter gewesen? Osimhen für 80? Ja, wir sind. Gladbach musste kreativer sein und Gladbach kann Lazaro nur ausleihen. Ja, aber die großen Vereine sind nach wie vor handlungsfähig.
Ja, trotzdem war es jetzt zum Beispiel überhaupt kein Thema, dass der FC Bayern mal bei Lionel Messi anklopft, was man ja auch hätte denken können. Ich meine, sie sind Champions-League-Sieger, finanziell top aufgestellt seit Jahren, aber trotzdem spielt das keine Rolle. Du hattest vorhin schon mal dieses Gehaltsgefüge angesprochen. Ich glaube, in Deutschland funktioniert sowas einfach nicht, oder?
Nein, also das ist geht nicht. Ist vielleicht eine nette Vorstellung für viele Fans, Messi in der Bundesliga, aber man muss sich ja mal vorstellen, der verdient über 100 Millionen Euro brutto beim FC Barcelona. Das sind fast 10 Millionen Euro brutto im Monat. David Alaba kämpft dafür, dass er gerade 20 Millionen Euro brutto im Jahr bekommt. Kein Verein aus der Bundesliga, selbst wenn Bayern das vielleicht 3 Jahre finanzieren könnte mit den Rücklagen, würde sowas tun. Und natürlich würde Bayern alles sprengen, was sie jemals als Gehaltsgefüge verankert haben. Und deswegen war es nie ein Thema für die Bayern. Und ist es auch völlig unrealistisch, dass sowas jemals in der Bundesliga zustande kommen wird.
Ja, ja, wir sind schon nah dran am Thema, Max. Nämlich die Gehaltsobergrenze, was momentan auch, sage ich mal, ziemlich aktuell ist, das Thema. Was hältst du denn davon?
Also ich halte ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel davon. Wo ich ein großes Interesse dran habe, ist die Competitive Balance. Ne? Also wir brauchen eine Competitive Balance, wir brauchen einen ausgeglichenen Wettbewerb. So, wir brauchen einen ausgeglichenen Wettbewerb, als wir es bislang haben. Also Bayern ist jetzt wie oft 8-mal in Folge Meister geworden. Da brauchen wir einfach ein bisschen einen spannenderen Wettbewerb. Und ich bin großer Freund davon zu fragen, wie können wir einen spannenderen Wettbewerb bekommen. Und letztlich ist das Salary Cap, wenn man ehrlich ist und alle Leute befragt, die dafür sind, eine Maßnahme, wie man sich erhofft, dass man wieder einen größeren Wettbewerb innerhalb der Bundesliga oder innerhalb der europäischen Wettbewerbe zu bekommen, indem man sagt, Bayern, ihr dürft nur Summe X an Gehältern ausgeben. Die Frage ist, was man damit erreichen will. Will man, dass Spieler weniger verdienen? Dann sage ich, ist es ein falsches Mittel. Will man einen ausgeglichenen Wettbewerb haben? Dann können wir irgendwie drüber reden. Aber ich sehe auch, wenn du in die NBA schaust oder in die NFL, dann gibt es die Luxury Tax. Ja, zahlst du da einfach Luxury Tax und trotzdem können die Lakers Anthony Davis und LeBron James in ein Team holen und denen einen Vertrag vergolden. Ja. Dann verzichtet mal einer hier auf 5 Millionen, damit sein Kumpel kommen kann, der dann 5 Millionen mehr bekommt. Aber am Ende glaube ich nicht, dass sich das auf großer europäischer Ebene im Fußball durchsetzen wird. Und wie gesagt, ich sehe es sehr kritisch, wenn Leute sagen, Fußballer verdienen grundsätzlich zu viel und das wollen wir regulieren. Da bin ich kein Freund von.
Ja, man sieht ja auch, dass Fußballer, und das hat Leroy Sané jetzt ganz schön gesagt, auch viel Gutes tun. Erstmal darf man nicht vergessen, dass die Herren auch 50% ihres Geldes erstmal an den Staat abgeben, wovon dann Schulen und Straßen bestenfalls renoviert werden. Und durch Aktionen wie Kimmich und Goretzka jetzt ja auch gezeigt haben, während Corona, Wiki Corona, kann man natürlich der gesamten Gesellschaft auch helfen. Ich denke, dass relativ viele davon profitieren. Natürlich die Spieler am meisten, aber ich finde es auch immer so ein bisschen scheinheilig. Genauso, du hast es gerade angesprochen, die TV-Gelder, die natürlich, müssen wir nicht drüber reden, es wird alles teurer, aber letztlich, du sitzt vor mir und profitierst ja irgendwo auch, das Interesse ist da und die Leute konsumieren es und wir berichten im besten Fall drüber und verdienen dadurch natürlich auch unser Geld. Das Geld ist eben da und warum sollte man das Geld dann, ja, irgendwo, weiß ich nicht, wohin packen, weiß ja niemand.
Ja, also ich fange mal am Anfang deiner Aussage an, also gerade bei den Spielern oder bei den Spielergehältern, ne? Ich meine, wir reden hier wirklich über 0,5% der Fußballprofis weltweit, ne? Also man muss mal mit der FIFPro, der Spielergewerkschaft, grundsätzlich darüber sprechen. Ich meine, was verdient ein Profifußballer in Rumänien? Ja, was verdient ein deutscher Zweitliga-Profi im Schnitt? Das ist immer noch ein gutes Geld. Der hat aber, wenn es gut läuft, 15 Jahre Karriere und danach hat er erstmal nichts mehr und muss sich ein zweites Standbein aufbauen und so weiter. Deswegen, wir reden hier über Leute wie Neymar, Messi. Das sind die Stars einer globalen Entertainment-Branche. So, und wenn wir darüber reden, dann lasst uns vergleichen, was verdient ein anderer Star einer globalen Entertainment-Branche? Nehmt Hollywood, der neue James-Bond-Film, Daniel Craig. Was bekommt er für einen Film? Das kratzt auch an die 100 Millionen Euro für einen Film.
Ja, ja.
Ja, deswegen, die Leute gehen ins Kino, ich werde ins Kino gehen, ich schaue ihn mir an. Es gibt einfach ein globales Interesse daran. Und an Neymar und an Leroy Sané gibt es ein globales Interesse. Und deswegen sind diese Gehälter eben so hoch. Aber trotzdem darf man immer nie vergessen, wir reden hier über wirklich einen ganz, ganz geringen Prozentzahl von Profispielern, die dieses Interesse auf sich ziehen und die solche Summen verdienen können. Und ja, Stichwort Fernsehgelder, ja, es ist so. Ich meine, Sky verkauft die Abos und Sky macht etwas, was Sky denkt, was sich refinanziert. Und funktioniert für alle anderen genauso. Und deswegen ist dieses Geld einfach im Markt. Die Clubs bekommen dieses Geld, weil dieses nationale, in der Champions League globale Interesse da ist und geben es dementsprechend aus. Dass man trotzdem nachhaltiger manchmal handeln könnte, dass man besser aufgestellt sein könnte, wenn so ein Krisenfall kommt, wie jetzt so eine Pandemie, mit der keiner rechnen konnte. Aber das haben ja auch viele Clubs gesagt, dass man mehr Rücklagen bilden könnte, dass der FC Barcelona so viel an Gehalt ausgibt, obwohl sie der Club sind mit den meisten Einnahmen weltweit, kommen sie am Ende um die Null raus. Ja? Natürlich kann man sowas hinterfragen, müsste da nachhaltiger gehandelt werden und so weiter. Das ist auch alles völlig berechtigt. Aber immer nur einzeln zu betrachten, diese Spieler verdienen zu viel oder der Verein bekommt zu viel Geld, das ist immer, finde ich, eine sehr ermüdende Diskussion und zeichnet nicht das Gesamtbild nach.
Ja,
ja, ja. Ich wollte dazu noch was sagen, und zwar also das ist so ein bisschen das, was Max eben auch schon angesprochen hat. Ich denke mal, das ist, wurde auch schon oft gesagt, jetzt vor allem auch in der Corona-Pause, als die Diskussion oftmals gab, dass es eben in erster Linie gar nicht darum geht, jetzt diese richtigen Weltstars wie Mbappé und Neymar, natürlich, das sind die Stars, wie Max eben auch schon gesagt hat, auf internationaler Bühne, die wirklich wahnsinnig was geleistet haben auch, ne? Aber dass das Problem eben viel mehr an Spielern liegt, die eben wirklich Mittelklasse haben und trotzdem massives Geld verdienen. Natürlich kann man jetzt auch sagen, wie du schon gesagt hast, die verdienen das 15 Jahre lang, danach bekommen sie nichts mehr. Aber häufig wird ja auch da angesetzt, dass dort das Problem liegt, eben bei diesen mittelklassigen Spielern, sage ich mal.
Aber nochmal, weißt du, was sind für dich mittelklassige Spieler? Also es gibt ja immer das, weißt du, es gab dieses im Rahmen der Football Leagues Veröffentlichung, gab es einen Artikel von einem Kollegen vom Spiegel, dass Lewis Holtby bei seiner HSV-Zeit, ich weiß nicht, 3,5 Millionen brutto oder sowas verdient hat, ne? Und es wurde da auch so ein bisschen skandalisiert. Und dann sage ich immer, aber Lewis Holtby, selbst ein Lewis Holtby, das ist vielleicht, wenn du von Neymar kommst, ein mittelklassiger Spieler. Aber ein Lewis Holtby ist einer der seiner Generation, ja, der Top 30 talentierten Fußballspieler in Deutschland. Und wie viele Leute spielen da Fußball? Also das ist ja, Lewis Holtby ist Teil dieser 0,5%.
Ja.
Ja, und deswegen ist immer so, was heißt mittelklassiger Spieler? Ist Tolisso ein mittelklassiger Spieler oder ist Cuisance ein mittelklassiger Spieler oder Zakaria oder Florian Neuhaus? Das ist ein Top-Spieler. Ein mittelklassiger Fußballspieler aus der Gesamtbetrachtung, weil du musst ja gucken, wie viele Leute verdienen mit Fußball Geld. So, das sind Fußballprofis. Und auch der Drittligaspieler ist Fußballprofi. So, und der Mittelklasse-Spieler ist letzten Endes wahrscheinlich der in der dritten Liga kickt. So, und was verdient der?
Habe ich gerade gelesen, gab 100 bis 120.000 im Jahr
brutto. Ja, aber das, dann verdienst du schon gut. Da verdienst du schon gut. Ganz viele, und dann vergiss nicht, dann habt ihr Einjahresverträge, du weißt nicht, wie es weitergeht, du wirst verliehen. Also, das ist teilweise, gibt es Arbeitsbedingungen, gerade auch im Profifußball, die schwierig sind, ne? Und die einfach für uns nicht nachvollziehbar sind, weil wir dann irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt hier Arbeitgeber XY, 5-Jahres-Vertrag oder was auch immer, und der Fußballer weiß morgen nicht, ob er irgendwo woanders hingeht, wird nach Russland verliehen, zweite Liga. Das ist ja auch der Alltag von Fußballprofis, nicht Neymar, Mbappé und die anderen.
Ja, na klar. Jetzt wollen wir nochmal ganz kurz auf die Bundesliga schauen. Auch in diesem Sommer wurden bereits einige coole Transfers getätigt. Du hast gerade Bellingham angesprochen. Hast du einen Mann im Kopf, der vielleicht echt durch die Decke gehen kann in diesem Jahr? Also der wirklich aus deiner Sicht vielversprechend ist?
Abgesehen von Sané.
Ja, so, Sané zählt nicht, ne?
Der zählt nicht.
In der Geschichte. Lass mich mal kurz überlegen. Also ich glaube, also Jude Bellingham wird seine Spiele bekommen. Wird aber jetzt nicht die Wahnsinns-Riesenattraktion der Liga gleich werden. Ich glaube, der wird ein bisschen länger Zeit brauchen, liegt auch ein bisschen an seiner Position. Mhm. Ne? Ist ein Achter, ist jetzt kein Haaland-Neuner oder Sancho rechts außen, der mal ein bisschen zaubern kann, sondern der wird auch mal hier und da Fehler machen, die vielleicht ein bisschen mehr wehtun. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass Bellingham irgendwie komplett durch die Decke geht. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, helft mir auf die Sprünge, wen erwartet ihr denn vorne?
Also abgesehen von Sané, schwierig. Ich finde es in diesem Sommer extrem schwierig. Ich glaube zum Beispiel, dass Hannes Wolf eine Rolle spielen kann, der ja bei Leipzig noch nicht so richtig zum Zuge kam, war aber auch verletzt, von dem halte ich aber irgendwie dann doch eine Menge. Und natürlich der neue Werder-Star, ne? Das könnte tatsächlich einer sein, finde ich. Chong. Genau, der richtig, ja, Werder, ich will nicht sagen, nach vorn bringen könnte, aber der zumindest ähnlich wie so ein Rashica dann doch mal auf seine 8 bis 10 Tore kommen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Chong, cleverer Transfer, ne? Und Stichwort Kreativität, was ja alle immer gesagt haben, von Eber bis Baumann, das war echt ein kreativer Deal von Werder. Chong, der bei United nicht zum Zuge kam, super Typ, mega Pace und erinnert mich so ein bisschen an das alte Bremen, ne? So ein alter Bremen-Move, bis darauf, dass er nur ausgeliehen ist, ne? Also man hat ihn vielleicht ein Jahr und kann aber nicht wirklich irgendwie wirklich Kohle mit ihm machen. Das ist aber, ja, das ist das Schicksal im Moment von Werder, aber dem traue ich auch ein bisschen was zu. Was ich da interessant finde, das ist ja irre, diese jungen Premier League-Spieler, der bekam bei United rund 3 Millionen Euro Gehalt, ja, als ein Spieler, der noch nie irgendwas gezeigt hat. So, ja. Und dann versuchst du als Manchester United diesen Spieler zu verleihen zu einem adäquaten Club, wo er Spielpraxis bekommt, und merkst als Manchester United, das geht nicht, weil wir geben dem so viel Geld, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, ein anderer Verein den zu 100% zu bezahlen. Und das ist ja auch gang und gäbe bei Leihgeschäften, dass dann United ein bisschen noch weiter zahlt, weil Werder sagt, okay, komm, wir entwickeln den für euch, ihr bekommt einen besseren Spieler als vorher, dann zahlt ein bisschen Gehalt. Ist auch alles gut, aber es zeigt trotzdem, wie irre einfach in der Premier League, dass die Gehälter hochgegangen sind und wie groß die Schwierigkeiten dann teilweise sind, für die jungen Talente woanders unterzukommen, weil eben das Gehalt schon so früh so hoch ist.
Das finde ich jetzt ja auch beim FC Chelsea extrem interessant. Die haben ja auch in dieser Saison schon echt gut gespielt, ja, mit dem jungen Team, neuer Trainer mit Lampard, der Mason Mount und Abraham und so da direkt mal aufs Feld geschickt hat. Und die werden jetzt ja so gewissermaßen erstmal wieder klein gemacht und zurück in eine Ecke gedrängt und stehen jetzt doch nicht mehr in der vordersten Reihe. Ich kann mir nämlich dadurch auch vorstellen, dass Chelsea aufgrund dieser Extremqualität noch von der Bank sowohl in der Premier League als auch in der Champions League dann eine Rolle spielen kann. Die Jugend in England ist ja generell stark. Siehst du ja, dass einer jetzt Hoffnungsträger bei Werder Bremen ist, der noch nie irgendwo eine Rolle gespielt hat, so wirklich. Außer vielleicht in der Jugendmannschaft.
Ja absolut. Aber ich meine, die Jugend bei Chelsea, ich meine, Chelsea ist ja die letzten Jahre immer der Ausleih-Gott-Verein gewesen. Ne? Und das ist ja auch als junger Spieler, haben sie mit allen gemacht, haben sie mit De Bruyne gemacht, ne? So viele sind dem System zum Opfer gefallen, aber am Ende muss man auch sagen, Chelsea macht damit Geld. Wenn der nicht funktioniert bei uns, dann verleihen wir ihn und der geht vielleicht für 5-10 Millionen irgendwo hin. hat die Ausbildung locker wieder reingespült, also ist ein Geschäftsmodell für Chelsea und ja, also Lampard versucht es ja so ein bisschen drauf zu bauen. Ich dachte, Callum Hudson-Odoi geht mehr ab, ehrlich gesagt. Lampard steht ja nicht so wahnsinnig auf ihn, also mag ihn eigentlich sehr als Spieler.
War aber auch lange verletzt.
War lange verletzt, aber dann hat er auch nicht so wahnsinnig viel gespielt unter Lampard. Ich bin mal gespannt, ob er in dieser Saison nochmal ein paar mehr Chancen bekommt. Wird schwieriger jetzt in der neuen Chelsea-Mannschaft, aber dem traue ich eigentlich auch noch einiges zu.
Ja, die Bayern suchen doch noch einen Flügelspieler.
Ja, Callum Hudson-Odoi, CHO, wieder zurück zu den Bayern. Das wäre eine Story, ja. Ja, nee, der hat langfristig bei Chelsea verlängert, also, aber es ist so, Bayern sucht halt eigentlich jemanden, ne, der jung ist, der auf den Flügeln dann eben hinter den Gnabrys, hinter den Sanés sich vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Bank setzen und sich entwickeln kann. Also wer weiß.
Ja, was ich ja vor allem auch in der Bundesliga interessant finde, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist natürlich Ex-Werder-Star Max Kruse, wie das bei Union funktioniert. Weil das ist ja, also für mich hat Union halt im letzten Jahr wirklich stark gemacht, dass die eben keinen hatten, der da wirklich jetzt, sag ich mal, dieses Star Ding durchgebracht hat, also der wirklich der große Star war, sondern die hatten halt eine ausgeglichene Einheit und hatten da jetzt keinen, der wirklich heraussticht. Natürlich mit dem Gennen in der Mitte, allen mit sehr viel Erfahrung, aber jetzt keinen, wo du sagst, so, das ist Union. Und jetzt, ich bin gespannt, wie das mit Kruse funktioniert. Was meinst du denn, wie das wird?
Ja, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich wie du, also total untypisch eigentlich für Union, so einen Star in der Mannschaft zu haben, ne? Ich meine, Kruse selber hat ja gesagt, du, er ordnet sich dem Ganzen unter, ne, und hat einfach Bock, mit Union erfolgreich zu sein. Ich traue ihm sportlich eigentlich schon einiges zu, also auch bei Fenerbahce, das ist ja immer ein bisschen unter ferner liefen, aber auch echt eine ordentliche Saison gespielt, ne? Mhm. 7 Tore, 6 Vorlagen, glaube ich, in 20 Spielen, also der kann auch in der Bundesliga immer noch den Unterschied machen und ich freue mich einfach, dass so jemand wieder in der Bundesliga da zurück ist, weil der macht es doch aus. Seine Interviews, seine Aktionen neben dem Platz, verstehst du? Also deswegen schalten wir es ein, deswegen berichten wir über den Zirkus und ich bin froh über jeden Max Kruse, der irgendwie in der Bundesliga spielt.
Ja, voll.
Und der uns ein bisschen mehr das Salz in der Suppe verspricht.
Ja, im Sommerurlaub mit Farid Bang.
Ja, oder?
Ja, ja, ja. Ist doch geil, ja? Sowas fehlt einfach, das stimmt.
Ja klar, da hast du ja wieder gesehen, dass er direkt da kritisiert, dass die Bayern jetzt den Liga-Auftrag doch bestreiten können, ne?
Ja, gefällt genau. Ja, scheiß dich nichts. Nimm kein Blatt vor den Mund und genau solche Typen wollen wir auch haben.
Sehe ich auch so, aus.
So, Max, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Ich würde auch gern noch eine Stunde quatschen, aber heute Abend hast du Sendung.
Ja.
Und erzähl mal, du hast jetzt im September jeden Tag bis Mitte Oktober ist das Transferfenster geöffnet.
5.10. ist Deadline Day.
Bis zum 5.10. jeden Tag,
genau.
Sendung.
Also nicht Samstag, Sonntag jetzt erstmal nicht.
Okay.
Aber Montag bis Freitag haben wir Sendung. Transfer-Update immer 18 Uhr auf Sky Sport News. Und Mittwoch ein neues Format, eben Transfer-Update, der Talk, wo Marc und ich auch mit anderen Jungs ein bisschen sehr, sehr gerne kontrovers diskutieren werden. Ne?
Cool.
Über die Themen pro, contra und uns gegenseitig mal ein bisschen auf die Mütze geben. Weil ja, in der normalen Transfersendung findet sowas halt nicht statt, weil es sind Infos, Infos, Infos. Und es gibt so viele Themen, wisst ihr selber, über die man einfach kontrovers diskutieren kann. Ne? Transferthemen, Messi, soll er bleiben oder nicht? Ist das richtig, was er macht oder nicht? Und wir wollen da einfach ein bisschen Reibung schaffen. Und dann die letzten 2 Wochen jeden Tag durch. Auch Samstag, Sonntag, Transfer-Update, 18 Uhr. Also dann arbeiten wir 14 Tage durch.
Und wie viel schläfst du dann in der Zeit pro Nacht? 4 Stunden, wenn es gut läuft?
Oder? Ja, so 4 bis 6 würde ich sagen. Es ist schon sehr intensiv, weil ich ja auch am Anfang der Sendung erzählt habe, dass so Anrufe einfach zu jeder Tag- und Nachtzeit reinkommen können. Und es ist mittlerweile so, dass die Dame auch zu Hause schon Bescheid weiß und sie mir auch zum Glück dann in der Zeit auch den Freiraum gibt, dass wenn, keine Ahnung, um 21 Uhr beim Essen das Handy klingelt, dass ich dann teilweise mal aufstehen muss und 10 Minuten telefonieren muss und nicht sagen kann, ich rufe zurück. Das ist manchmal so und gerade jetzt in der Phase nochmal extremer, aber
ja.
Es macht sehr, sehr viel Spaß, die Sendung macht sehr viel Spaß und deswegen machen wir das alles auch sehr gerne, Marc und ich.
Und trotzdem vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ein echter Ehrenmann, kann man glaube ich sagen. Nicht umsonst wird er hier so genannt.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit euch Jungs.
Yannick, dir noch einen schönen Urlaub.
Was sagst du, Nils?
Ich hab dir eigentlich nur noch einen schönen Urlaub gewünscht da hinten.
Ach so. Ja, ich wollte auch noch mal kurz Danke sagen. Also hat wirklich Bock gemacht, Max. Können wir gerne wiederholen. Vielleicht im nächsten Transferzeitraum im Januar oder so können wir mal sehen, was sich da so ergibt. Aber war wirklich interessant und hat Bock gemacht. Schön angenehm hier auf Föhr. euch zuzuhören, in München ein bisschen was selber zuzugeben. War cool.
Ja, stark. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gerne. Können wir das im Januar wieder machen. Haut mich einfach an.
Geil.
Stehe sehr gerne zur Verfügung.
Danke, Diggi. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.